26. Oh, das ist das Ohr, wenn Jesko auffällt. Er hat noch keine drei Spieler rausgesucht für unseren Nostalgie-Quiz der 2000er. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge in einem spannenden Setting, für mich zumindest. Für dich auch.
Ja, ich sitze zu Hause, aber ich beneide dich ja sehr, wenn ich dich da mit Sonnenbrille und T-Shirt sitzen sehe. Bei uns ist das Wetter, bei uns schwankt das täglich so krass. Wir haben, also gestern war ich mit dem Hund draußen. Ich bin losgelaufen, da war es windig, dann kam die Sonne raus, dann war ich viel zu warm angezogen und wirklich 5 Minuten später stand ich im Hagel. Also das war echt verrückt.
Ja, wild. Also ja, kann ich nicht mithalten. Hier ist das Wetter, hier sind 30 Grad. Heute scheint zwar nicht die Sonne, aber warm ist es trotzdem. Und ich sitze gerade auf einem...
Wo bist du denn eigentlich?
In Vietnam. Wir sind jetzt gerade in, also nennt sich Ha Long Bay. Das ist 2 Stunden von Hanoi entfernt. Und da machen wir so eine kleine, ich darf es fast gar nicht sagen, so eine typische Kreuzfahrttour für eine Nacht.
Ja, ist doch geil. Ist doch gut.
Ja. Ja.
Wieso darfst du das nicht sagen?
Es ist so ein bisschen klischeebehaftet, so ein bisschen Touri-mäßig. Es ist auch tatsächlich so, direkt mit den Germans hier auch connected auf dem Boot. Aber es ist schon beeindruckend und schon irgendwie cool, das so zu sehen. Hier in die Bucht.
Ja.
Das machen wir jetzt auch eine Nacht.
Ja. Mach das.
Ja, falls ihr für alle, die zuhören, Geräusche im Hintergrund hören solltet, wir sind quasi auf dem offenen Meer und hier kommen, ich habe es Jesko gerade schon erzählt, zwischendurch so Beiboote, Kiosk-Beiboote, die dir einfach das Bier an deine Außenkabine, ich sitze hier auf dem Balkon in meiner Außenkabine, die bringen dir das Bier vorbei und du packst denen einfach Geld in den Kescher und die keschern dir das Bier hoch. Deswegen sitze ich hier heute mit einem Hanoi-Bier. So.
Sehr
Thema
gut.
Fußball.
Ja, Thema Fußball. Thema Nationalmannschaft. Wir haben ja Nationalmannschaftspause. Das erste Spiel konnte ich nur im Zug sehen, von Manchester nach Liverpool, und habe festgestellt, dass das britische Netz im Zug nicht besser ist als das deutsche Netz.
Na, wer hätte es ahnen können?
Ja, das war wirklich, also ein bisschen was konnte ich sehen, aber es ist auch sehr, sehr viel an mir vorbeigelaufen. Leider, weil einfach dann mitten, alle Tore, ich habe kein Tor gesehen, weil genau vor den Toren war immer alles so. Und dann stand das Bild und dann habe ich irgendwie refreshed und dann stand es 3-0 oder 2-3 oder 3-2 oder so. Also es war immer sehr, sehr witzig. Aber ich habe mir hinterher nochmal alles angeguckt. Boah, und wir müssen einfach jetzt einmal über Florian Wirtz reden.
Mhm. Geiler Typ, ne?
Also ich bin ja ein Riesenfan. Ja, mich hat mal ein Fußballprofi gefragt, ob ich eher Jamal Musiala oder ob ich eher Florian Wirtz wählen würde. Und ich habe wirklich ohne eine Sekunde zu zögern Florian Wirtz gesagt, weil ich den, also ich finde es so fantastisch. Nicht nur, was er macht mit dem Ball, sondern vor allem, was er auch ohne Ball macht und wie er sich auch immer in Positionen bringt, wo er dann ob seiner technischen Fertigkeiten es schafft, einen ganz, ganz einfachen, kurzen Pass zu spielen, der aber das Spiel in dem Moment verändert. Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz große Qualität. Und wenn ich dann höre, dass der pro Spiel 12 Kilometer läuft, der Junge, ja, das ist ja für so einen Künstler auch der Wahnsinn, ne?
Das voll. Ist wirklich. Wir hatten das Thema schon mal, glaube ich, in einer unserer ersten Folgen, ob Flo Wirtz oder Musiala. Und ich bin ja da, das ist so ein bisschen wie Cristiano Ronaldo oder Messi, natürlich auf einem anderen Level. Aber ich gehe tatsächlich eher mit Jamal Musiala, auch wenn ich total nachvollziehen kann, was du meinst bezüglich Flo Wirtz und also wie viel er läuft, was der für eine Technik hat, was der für eine, ich finde seine Übersicht, finde ich überragend. Ich finde seinen ersten Kontakt überragend. Ja. Aber ja, kennst du das?
Der erste Kontakt ist ja eigentlich das Entscheidende, ne? Im Fußball, im Profi-Sein.
Ja, wenn du den ersten Kontakt hast, das ist es egal, ob du Geschwindigkeit hast oder ob du, weiß ich nicht, Körper hast. Wenn du den ersten, perfekten ersten Kontakt hast, kann das so viel wettmachen und der ist so wichtig im Fußball. Ja. Ich muss aber sagen, wenn ich dann objektiv nebeneinander lege und zugucke, dann macht mir Musiala einfach noch mehr Spaß, weil der diese Eleganz hat und diese Geschmeidigkeit und dieses à la Ronaldinho, um das nicht jetzt ganz hoch zu loben zu wollen, aber das ist dieses gewisse Etwas und das hat Musiala für mich mehr. Aber der also Witz ist der komplettere Spieler wahrscheinlich.
Genau, womit ich das immer so ein bisschen vergleiche, ist ein Zirkus. Ja, da wäre Musiala die Hauptattraktion, aber wird's der Direktor.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich komme in den Zirkus nicht für den Direktor.
Das glaube ich. Aber damit der Laden läuft, brauchst du halt den Direktor, ne? So, das ist halt so. Ja.
Ja.
Und das eine bedingt halt immer so ein bisschen das andere. Ja, also, aber Wirtz kann halt auch die Hauptattraktion sein. Aber ich finde Musiala, also da sehe ich nicht den großen Strategen. Ja, und in Wirtz sehe ich halt eher einen Strategen auch, der viele strategische Entscheidungen trifft.
Ich sehe dafür in Musiala einen Spielentscheider, aber bei Wirtz nicht.
Oh, das hat er aber gegen die Schweiz ziemlich deutlich unter Beweis gestellt.
Habe ich eine gute Vorlage geliefert jetzt, ne?
Aber auch in der Leverkusener Meistersaison hat er viele Spiele entschieden. Viele Spiele entschieden. Sehr viele Spiele entschieden. Da gehe ich nicht mit. Gehe ich nicht mit.
Wir schauen, das müssen wir auf jeden Fall machen. Da lassen wir uns noch was einfallen, wie wir mit dem Podcast während der WM umgehen, in welcher Häufigkeit wir da aufnehmen. Aber das müssen wir auf jeden Fall machen, dass wir uns ein Deutschlandspiel gemeinsam anschauen.
Ja.
Und dann.
Toi, dass die Jungs auch alle fit bleiben. Nicht wie Felix Metscher jetzt sich verhältnismäßig schwer verletzt hat. Ist jetzt nicht dramatisch. Also es ist kein Kreuzbandriss, aber es kostet ihn jetzt natürlich Wochen, die du vor einer WM meistens nicht hast. Aber ich hoffe für uns, also für die Fans der deutschen Nationalmannschaft, möchte ich nicht uns sagen, sondern für alle Fans der deutschen Nationalmannschaft, hoffe ich tatsächlich, dass er es schafft.
Hoffe ich auch. Ja. Und dann hoffen wir auch, dass wir das alldiskutierte Thema in Deutschland, dass wir den doch irgendwie zu Gesicht bekommen werden. Dein Best Buddy?
Den Dennis. Ja, Dennis. Ich bin große Fan von Dennis Undav. Ich verstehe diese Negativität des Bundestrainers gegenüber Undav nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Das ist für mich so ein bisschen. Also ich kann doch einen Qualitätsspieler wie ihn nicht so abkanzeln. Das erschließt sich mir nicht. Ja, ganz ehrlich, und das habe ich jetzt auch wieder gesehen, Havertz ist ein fantastischer Fußballer, er ist aber kein Neuner.
Der macht keine Tore. Das muss er auch nicht, wenn er auf der richtigen Position spielt, und zwar einen dahinter. Genau. Da muss er auch keine Tore schießen.
Genau.
Aber ein Knipser wird er auch nicht mehr. War der aber auch noch nie. Deswegen, ich finde.
Und Woltemade ist noch nicht so weit. Also, Woltemade ist halt irgendwie auch nicht so ein richtiger Knipser. Das ist auch ein richtig geiler Fußballer. Auch eine Attraktion, wenn er gut drauf ist. Aber er ist jetzt auch nicht der, den ich da hinstelle und sage, der macht mir garantiert 20 Buden in der Saison. Das ist der nicht.
Und ich finde, das kommt ein bisschen darauf an, auf welcher Position du ihn spielen lässt. Ich glaube, der hat es in Stuttgart ganz gut gezeigt. Da hat er meistens vorne drin gespielt. Und in den Spielen, wo er vorne drin gespielt hat, hat er auch gut getroffen. Ich kenne seine genaue Torquote aus der letzten Saison nicht mehr. Können wir aber gleich nachschauen, wie viele Saisontore der hatte. Ich glaube, wenn du den vorne drin parkst und den auch konsequent da spielen lassen würdest, dass er dir schon einen ordentlichen Knipser machen würde und auch eine ordentliche Statistik, eine gute Quote bringen würde. Ich habe aber das Gefühl, dadurch, dass er, also bei Newcastle ist er es ja eigentlich, ne? Jetzt kommt er momentan viel von der Bank. Ich habe aber das Gefühl, durch diese vielen Positionswechsel auch in der Vergangenheit zwischen 10 und zwischen 9, ich weiß nicht, ob das einem Spieler so gut tut, wenn du nicht permanent auf der gleichen Position spielst und vielleicht nicht das volle Potenzial entfalten kannst. Ich glaube schon, dass er es entfalten könnte und ein ordentlicher Knipser wäre.
18 Tore hat er gemacht.
Ja, das ist eine Hausnummer. Und der hat nicht immer auf der 9 gespielt.
In 36 Spielen, ja. Ja, ich sag, also, aber ich sag ja, er kann es werden. Ja, aber er ist noch nicht da, dass ich sage, bei einer Weltmeisterschaft ist das mein Nummer 1 Stürmer. So. Und Dennis Undav, der ist halt ein abgewichster Typ, ne? Also was mich jetzt so ein bisschen gewundert hat für das Spiel jetzt, nach seiner Einwechslung, stimmt das, aber Julian Nagelsmann hat ja auch gesagt, der macht mir nicht genug im Spiel. Das sehe ich ganz anders. Also in diesem Spiel war das so. Für mich ist der eigentlich ein hängender Spieler, fast eine 10 teilweise. Das sehe ich tatsächlich in vielen Dingen bei Dennis Undorf anders.
Sehe ich auch. Ich kann es jetzt von gestern nicht komplett bewerten, weil ich das Spiel leider nicht gesehen habe. Also
aber da hat er nicht viel bekommen. Ne? Also da haben sie sich, man muss auch sagen, er kam dann in der Phase rein, wo Deutschland 6-mal gewechselt hat oder 7-mal gewechselt hat. Weißt du, du kennst diese Phase in diesen Spielen. Nachdem du gewechselt hast, brauchst du erstmal 10, 15 Minuten, um dich einzuruckeln, um dich zu finden, um dann wieder eine Struktur auch zu entwickeln, um nach vorne zu kommen. Und da ist er halt eingewechselt worden. Und das ist für mich jetzt ein Muster ohne Wert, dieses Spiel.
Ja, plus am Ende des Tages, und das darf man nicht vergessen. Also ich glaube, dass ein Teil der Kritik schon berechtigt ist von Julian Nagelsmann. Ich halte den auch nicht für den, also der ist kein, ist je nachdem, was auf was du als Trainer stehst. Ne? Bei Julian Nagelsmann kannst du, glaube ich, ganz klar sehen, du weißt erstmal, wo der herkommt. Der kommt aus der Hoffenheim-Akademie. Ne? Der ist ein richtiger Fußball-Nerd. Der ist so ein Stratege. Und der hat eine gewisse Vorstellung vom Fußball und auch eine gewisse Vorstellung von einem Spieler. Und wenn du als Spieler nicht das bringst, was er erwartet, dann hast du den erstmal nicht auf deiner Seite. Ich glaube, er ist dadurch, dass er so ein Stratege ist, hält er viel von Laufen, von Laufwegen, Räume schließen, Räume eröffnen. Da weiß ich nicht, ob Undorf der richtige Typ für ihn ist. Aber meiner Meinung nach als Nationaltrainer musst du immer das große Ganze betrachten. Was brauchst du als Stürmer? Als Stürmer musst du Tore schießen. Ob der am Ende des Tages 4 Kilometer läuft oder 10 Kilometer läuft und bei 4 Kilometern ein Tor schießt oder 2 Tore schießt und bei 10 Kilometern kein Tor, und da nehme ich jetzt mal Havertz als konkretes Beispiel, Gegenbeispiel, dann ist mir immer der Stürmer, dafür wird ein Stürmer bezahlt. Ein Stürmer soll Tore schießen. Und wenn er nur einen Ballkontakt hat im Spiel, wenn der eine Ballkontakt der Treffer ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir generell in unserer deutschen Fußballkultur davon abrücken. Wir wollen diese Maschinen haben, wir wollen so perfekte Spieler haben. Ich glaube, die Diskussion haben wir auch schon häufig in der Presse verfolgen dürfen. Und Dennis Undorf ist kein perfekter Spieler. Der hat auch nicht die perfekte Ausbildung gehabt. Der kommt nicht aus einem NLZ, wie es jeder andere klassische Spieler aus der Nationalmannschaft gegangen ist. Aber ich finde, genau das macht den so besonders. Der ist unkonventionell. Ja. Der ist nicht berechenbar.
Genau.
Und deswegen verstehe ich diese öffentliche Kritik auch. Ich habe dieses Interview gesehen nach dem Spiel. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich stärke doch
von
immer
Nagelsmann,
meinem...
Oder?
Genau. Ja, ich stärke doch meinen Leuten den Rücken, anstatt die zu kritisieren. Oder kritisieren kann ich auch immer noch unter 4 Augen und persönlich. Oder wie nennt man es, Feedback-Kultur.
Genau. Der wirkt halt, Nagelsmann wirkt so, ja Gott, den Undorf, jetzt musste ich den halt mitnehmen.
Ja.
Mein Gott. Dann bringe ich ihn halt auch nochmal eine Viertelstunde. Deswegen habe ich auch gestern, ich habe bei Instagram geschrieben, das Tor war so ein ausgerechnet Tor. Ja, ausgerechnet Leroy Sané legt ausgerechnet Dennis Undorf das Tor vor. Ja, den einen liebt der Bundestrainer, den anderen mag der Bundestrainer nicht. Und diese beiden schießen jetzt das Tor. Dann fühlst du dich auf der einen Seite bestätigt und da auf der anderen Seite denkst du, oh, jetzt musst du ausgerechnet der das Tor schießen. Dann habe ich noch mehr Diskussion am Arsch. Ne, so. Also, was ich aber auch von Undorf ein bisschen drüber fand, war, als das Stadion hat so seinen Namen skandiert, dann ist er von der Bank aufgestanden und hat hier Daumen hoch und hallo Leute. Feine Dame. Ach, mein Hund belagert mich gerade, sorry. Ja, Mausi. Das war mir auch too much. Das war unsensibel in dem Moment, weil gerade die Lage ist auch so ein bisschen angespannt, was das Thema angeht, da muss ich mich nicht noch so produzieren. Wenn ich dann zum Warmlaufen gehe, weißt du, sowieso in die Richtung gehe und dann klatsche ich einmal, sage Dankeschön, ich habe es gehört. Aber das war mir dann von Undorf-Seite wieder ein bisschen zu viel produzieren. Aber der ist halt auch so ein Typ, ne? Der ist so ein Typ, der denkt halt dann, glaube ich, auch in dem Moment nicht so viel drüber nach. Der hat da einfach Spaß dran.
Und ich glaube, das ist für Julian Nagelsmann das größte Thema, der Charakter, das Drumherum. Ich glaube, dass er als Spieler wird er schon genau wissen, was er an ihm hat und was er von ihm haben könnte und bekommen könnte. Ich glaube aber, dieses polarisierende und ich finde es schade, weil ich mag so Menschen oder auch so, also so Charaktere generell, die polarisieren, die einfach nicht dem Durchschnitt entsprechen. Und dafür, da muss man aber dann auch so eine gewisse Grenze kennen, wie ein Dennis Undav an der Stelle, dass wir sind immer noch in Deutschland, im Fußball Deutschland. Wir haben eine gewisse Art an Presse, Medien, Berichterstattung. Da wird es nachhaltig nicht funktionieren, so zu sein. Ich finde es super traurig, ich finde es super schade.
Ich auch.
Aber der eigenen Karriere entsprechend, ja, muss man wahrscheinlich sich so ein bisschen anpassen. Und das wird das sein, was Julian Nagelsmann stören wird. Und ich erinnere mich zurück an die WM 2018. War das da, das Mesut Özil-Thema?
Ja.
Ich glaube, man will mit aller Macht vermeiden, irgendwie vor einer WM nochmal so eine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sei es ein individueller Charakter, sei es irgendetwas Politisches. Ja. Es ist, ne, also aus der einen Perspektive super traurig, weil ich finde, solche Charaktere machen einen Sport aus und machen auch einen Menschen aus. Auf der anderen Seite, ja, das wird wahrscheinlich das Thema sein, was der größte Störfaktor an Dennis Undav ist.
Aber dann komme ich dir damit um die Ecke und sagt, dafür ist Undav nicht wichtig genug. Ganz einfach. Dafür ist der nicht wichtig genug.
Also da habe ich noch einen Punkt zu. Ich denke mir, wenn er dir dann nicht wichtig genug ist, dann verstehe ich es nicht, dann sei konsequent und lass ihn zu Hause.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das die Konsequenz sein könnte. Ne?
Ja.
Dass er ihn zu Hause lässt. Also, wir müssen aber auch zwei Sachen, glaube ich, unterscheiden. Ich stehe auf den Spieler Undav. Ich mag den. Ich mag den Typen Undav. Ich fand das auch alles gar nicht schlimm. Auch wenn der Bundestrainer sagt, ja, ich habe die Rollen klar verteilt und dann wird der Undav nach dem Spiel gefragt und sagt, könntest du dir vorstellen, diese Rolle nochmal zu ändern? Sagt er, ja. Kann ich mir vorstellen, wenn ich ordentlich Tore schieße. So, das ist doch gar nicht schlimm, dass der das sagt.
Nein,
das ist,
überhaupt
da ist
nicht.
Doch nichts schlimm dran. Nichts. Ja, aber es wird sofort wieder als Vertrauensbruch und auch Nagelsmann hat da so ein bisschen angesäuert drauf reagiert. Kann er sagen, wird aber nicht passieren. Boah, also das ist mir alles viel zu absolut. Das ist mir alles viel zu absolut, worüber die da reden. Ey, wir haben noch 3 Monate zur WM. Leute, also jetzt, und jetzt komme ich auf die andere Seite, jetzt komme ich nämlich auf die Nagelsmann-Seite. Ich finde, jeder Trainer, und gerade Bundestrainer, die aussuchen können, die nicht verpflichten müssen, sondern die aussuchen können, haben das Recht, ihre Mannschaft nach ihrem Standard zusammenzustellen.
Ja.
Und ich kann immer nur den Film Moneyball zitieren. Was? Ja. Die beste Mannschaft ist nicht die mit den größten Stars, sondern die beste Mannschaft ist die, die passt. Du musst eine Mannschaft zusammenstellen, die passt. Und lustigerweise, genau diese Worte, ne, und du erinnerst dich, ich habe das hier schon mal zitiert, genau diese Worte hat der neue Sportdirektor bei Borussia Dortmund, Ole Boek, gesagt, auf seiner Vorstellungspressekonferenz. Der hat gesagt, es geht bei Spielern um die Passung. Und das fand ich super interessant, diese Aussage. Denn genau so ist es. Guck dir die Mannschaften an, die versucht haben, den Erfolg brachial einzukaufen. Ja, die Galacticos früher bei Real Madrid hat nicht funktioniert.
Ja.
Paris Saint-Germain mit den ganz, ganz großen Stars hat nicht funktioniert. Also wir reden jetzt von den ganz großen Titeln, nicht von einem nationalen Titel, der einfach bei Paris gekommen ist. Da konnten die sich gar nicht gegen wehren. Ne? War wirklich über das Kompetitive auf allerhöchstem Champions-League-Niveau. Das ist erst gekommen, als sie aufgehört haben, Messi, Neymar und Mbappé und was weiß ich nicht wen in eine Mannschaft zu pressen, sondern als sie angefangen haben, richtig zu scouten. Und genau auch bei Manchester City übrigens. Die haben auch am Anfang ganz, ganz, ganz viel Geld ausgegeben, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, okay, Geld ausgeben ist gut, aber wir müssen es mit Sinn und Verstand machen. Und dann ist Man City zu einer Supermannschaft geworden.
Ja.
Und
auch einen guten Trainer.
Und genau das ist das, was jeder Verein eigentlich genauso machen muss. Du darfst nicht nur darauf gucken, kriegen wir die besten Spieler, sondern kriegen wir die richtigen Spieler.
Und ich habe ein Paradebeispiel, das nennt sich FC Bayern München.
Ja.
Ja, das ist kein, alle wollen ja immer dauerhaften Erfolg, ne? Und am liebsten jedes Jahr die Champions League gewinnen. Real Madrid hat das über eine Strecke irgendwie geschafft, aber auch aus einem Kollektiv heraus, ohne riesige Stars, ne? Da war kein Cristiano Ronaldo mehr. Ja, aber hinterher
sie hatten auch da Stars, aber sie hatten eben nicht nur Stars, ne, ja, sondern sie hatten Ronaldo, dann haben sie Bale noch dazu geholt, aber dann hatten sie eben Leute wie Modric, wie Kroos, wie Carvajal, wie Ramos, der zwar ein Star war, aber auch für die Mannschaft geackert hat. Ne? Ja. Das war tatsächlich eine andere Struktur in dieser Mannschaft. Die hatten eine Struktur in der Mannschaft, nicht nur Stars.
Ja. Und diese Struktur siehst du bei Bayern München konstant über, weiß ich nicht, jetzt fast 20 Jahre, ne? Vielleicht mit einem kleinen Einbruch dazwischen. Aber da waren nie große Stars. Also wenn Harry Kane der größte Star ist, da kann ich dir aber parallel, ohne seine Qualitäten mindern zu wollen, 10 andere aus dem Stegreif aufzählen, die mindestens die gleiche Klasse haben oder eine andere Klasse vom Prestige her.
Der ist natürlich, ich wollte sagen, die ein anderes Prestige haben, aber anderes eine andere Prestige, Klasse, ja. Da würde ich mich schwer tun, einen besseren Stürmer zu finden als Harry Kane. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau.
Da bin ich bei, ich sehe es ein bisschen anders, weil bei den Bayern ist es natürlich auf einem anderen Niveau abgelaufen. Ne? Wenn du dir einen Robben holst, wenn du dir einen Ribéry holst, Anfang der 2010er Jahre, oder Ribéry, wann ist der gekommen?
Ein Jahr später, glaube ich, nach Robben. Ein Jahr vor Robben, kann das sein?
Nee, vor Robben ist der gekommen, ja.
Ein Jahr vor Robben.
Damals auch, wobei sie sich damals auch einen Luca Toni geholt haben, den keiner kannte, ne, in Deutschland. So. Aber auch die Bayern haben diese Starphase mal hinter sich gehabt, wo sie dann die deutschen Stars versucht haben zu kaufen und es auch nur so halb funktioniert hat in den 90ern. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Julian Nagelsmann. Der hat das Recht zu sagen, das ist meine Philosophie, so möchte ich meine Mannschaft zusammenstellen, diese Aufgaben haben meine Spieler, die ich hier habe, und so glaube ich, werde ich Erfolg haben. Und daran wird er sich dann halt messen lassen müssen, ne? Weil jede Strategie ist nur so gut wie ihr Erfolg.
Das ist richtig.
Und daran wird er sich halt messen lassen müssen. Von daher hat er absolut das Recht, und ich verstehe immer diese Kritik nicht, wo Leute sagen, ja, wieso kann er den nicht einladen? Ja, weil er eine andere Idee hat. Weil er eine andere Idee hat und dieser Spieler
und
aus
okay.
Gründen XYZ nicht passen. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Ja, Leistungsprinzip ist wichtig, aber relativ. Das Leistungsprinzip ist relativ, weil die Leistung, die ich von einem Spieler erwarte, muss nicht die gleiche sein, die er in seinem Club bringt.
Das ist vollkommen
das
richtig.
Das ist einfach so.
Deswegen habe ich eine... deswegen habe ich eine unkonventionelle Frage mal wieder mitgebracht für heute.
Ja.
Wenn Stand heute der Bundestrainer nicht Julian Nagelsmann, sondern Jürgen Klopp wäre, wie würde die erste Elf aussehen?
Boah. Beim Bundestrainer ist es natürlich auch wiederum so, dass deine Auswahl halt auch begrenzt ist, weil du ja nicht jeden Spieler verpflichten kannst. Ne? Aber ich meine, Jürgen Klopp, worauf hat er gesetzt? Auf Intensität, auf Pressing, auf vertikales Spiel. Ich weiß gar nicht, ob sie so groß anders aussehen würde, ehrlich gesagt.
Okay,
also wo siehst du denn einen Punkt, wo du sagen würdest, da würde ich bei Klopp was ganz anderes sehen als bei Nagelsmann?
Ich glaube, dass, ich weiß nicht, ich glaube punktuell einfach ein paar Veränderungen. Ich glaube, wobei das natürlich auch immer formbedingt ist, ich glaube, Leroy Sané hätte es bei Jürgen Klopp sehr schwer, ehrlich gesagt.
Mhm.
Ich glaube, dass ein Robin Gosens, das Thema hatten wir schon mal, der für mich auch absolut aktuell nicht auf dem Radar der Nationalmannschaft ist, was in Ordnung ist, ich glaube, aufgrund der Saison. Ich glaube aber, dass der bei einem Jürgen Klopp auf einem Radar wäre, weil der dir etwas mitgibt für so ein Turnier, was er in der Vergangenheit auch gezeigt hat. Ich glaube, dass ein Dennis Undaf eher stärkende Worte bekommen würde und dass das ein garantierter Mitfahrer wäre, wenn nicht sogar ein Startelf-Kandidat.
Mhm.
Ich glaube, das wären
jetzt
so die...
Jetzt tuckert aber dein Tuk-Tuk da hinten. Ja.
Ja, ein kleines Bötchen. Kiosk unterwegs. Ich
Ja.
glaube, das wären die punktuellen Veränderungen. Tja, aber
Ja, das.
wir wissen es nicht.
Nee. Aber jetzt kommen wir nochmal zum wichtigsten Punkt eigentlich gestern aus dem Spiel, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Wie fandest du denn das Trikot und die Trikot-Hosen-Kombination?
Ich finde es super schön. Ich habe schon hier in Vietnam geguckt, ob ich es irgendwo auf einem Markt schon finde.
Das gab es da schon, bevor sie es präsentiert haben wahrscheinlich. Aber
Ich habe es auch schon gefunden.
Ja?
Ja, ich habe es gefunden, ja.
Ich habe XL übrigens. Ich finde es super. Ich finde es total geil. Sieht ein ganz klein bisschen aus wie ein Schlafanzug, finde ich, oben mit diesen einzelnen, mit diesen, ich weiß gar nicht, was das drin, drei Punkte oder was das da sind. Aber ich find's total schön. Und ich mag auch diese türkise Hose dazu. Ich finde, das sieht total geil aus.
Ich finde es
Finde ich
auch
besser als
super
das
schön.
Heimtrikot.
Ich
Ja, als das Heimtrikot.
find beide super. Würde ich
Ja,
keinen
mir ist bei dem
nicht mit
Heimtrikot
entweder oder
sind mir die
gehen.
Streifen zu dick. Mir sind die Streifen zu dick. Die sind mir zu groß. Ja. Aber ich mag
Ja.
dieses blaue DFB-Trikot, finde ich sensationell.
Beide schon sehr schön. Damit sollten wir die WM doch erfolgreich spielen können.
Toi, toi, toi. Ich bin gespannt. Ich bin noch nicht so hyped, bin ich ganz ehrlich. Auch
Nee,
was
das.
so die Austragungsorte angeht. Und ich war ja in Amerika letztes Jahr bei dieser Club-WM und weiß, welchen Stellenwert Soccer da hat.
Ja, schwierig.
Und dann auch dieses ganze Kartenthema drumherum, dieses ganze Thema ist absolut schwierig. Auch dieses Parkthema. Also da wollen die irgendwo in New Jersey oder so, wollen sie $200 für einen Parkplatz haben.
Ja, das
Teilweise.
ist wirklich Wahnsinn.
$200 für den Parkplatz. Das ist halt so weit weg von gesundem Menschenverstand und so weit weg von Fans, ja, wie es nur eben geht.
Ja.
Aber das sind halt so FIFA und UEFA, muss man halt leider sagen. Die haben sich halt sehr weit von den Menschen entfernt, die den ganzen Bums eigentlich bezahlen, nämlich die Fans.
Ja, das auf jeden Fall. Da könnten wir wahrscheinlich eine komplette Sonderfolge zu machen.
Ja. Ja.
So,
So.
normalerweise würden wir quizzen an dieser Stelle.
Ja, aber.
Ich muss raus. Ich muss leider raus. Gegebenenfalls holen wir es, also für alle, die zuhören. Entweder holen wir es später noch
Ja.
nach,
Oder wir machen es
wenn
bei
wir.
Social Media. Pass auf, wir laden jeweils,
So.
wir überlegen uns irgendwas. Aber es kommt dann bei Instagram, bei Flutlichtgefühle. Da findet ihr irgendwas zu unserem Quiz.
Lassen wir uns einfallen. Deswegen ist auch heute
Genau.
nur ein kurzes Spezial zur Nationalmannschaft. Bundesliga hatten wir ja nicht. Haben wir nach dem Wochenende wieder, dann haben wir auch wieder mehr zu erzählen.
Genau.
Ja. Und ich würde sagen, wir drücken trotzdem die Daumen, dass die Nationalmannschaft da eine richtig geile WM spielen wird. Auch wenn wir noch nicht so hyped sind, auch wenn es noch so ein paar Themen gibt, aber
Machen wir.
ja. Jut.
Dann genieß den Urlaub.
Gracias. Keine Ahnung, wie man Danke auf Vietnamesisch sagt. Ciao. Xin ciao.
Ciao. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, Jesko. Sorry, ich muss